SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Sie an SWR 2 am Morgen. Auch im vergangenen Jahr sind sie wieder weniger geworden. Die Menschen, die die Verbrechen der Nazizeit am eigenen Leib erlebt haben und deshalb auch bezeugen konnten. Menschen wie die Auschwitz-Überlebenden Trude Simonson und Zilli Schmidt oder Inge Deutschkron, die in einem Berliner Hinterhof versteckt der Deportation in ein KZ entging. Alle drei in diesem Jahr gestorben. Prominente Zeitzeuginnen. Und mit ihnen geht auch ein Stück lebendige Erinnerung an die deutschen Verbrechen der Nazizeit, an Konzentrationslager, Holocaust und Massenmord, angeordnet und vollzogen von deutschen Politikern, von Polizei und Militär, Beamten, Sekretärinnen. Was bedeutet es, wenn die Zeitzeugen des Holocaust und der Ermordung von Sinti und Roma durch die Nazis nicht mehr da sind? Wie muss Erinnerung an die Nazi-Verbrechen dann gewährleistet werden? Darüber spreche ich in SWR 2 am Morgen mit dem Publizisten Michel Friedmann. In seinem Buch Fremd hat er kürzlich seine Lebenserinnerungen veröffentlicht als Kind einer Familie von Holocaust-Überlebenden. Herr Friedmann, grüße Sie.
Guten Tag.
Herr Friedmann, dieses allmähliche Verschwinden der Zeitzeugen, was bringt das mit sich? Was bedeutet es, wenn die persönliche Erinnerung an die Verbrechen der Nazizeit wegfällt?
Es gibt bei diesem Stichwort sehr viele Legenden, die seit Jahrzehnten gestrickt worden sind. Also die erste Frage ist, haben wir eine kommunikative Erinnerungskultur entwickelt? Das würde bedeutet haben, dass die Großeltern den Kindern und die wiederum den Enkelkindern die Familiengeschichte auch erzählt. Wenn wir uns die Bundesrepublik Deutschland anschauen, war das ein Schweigeland. Ein Land, in dem die Erinnerung in ein Safe gesteckt wurde, weil ja auch immer ein Stück der eigenen Tat oder Unterlassung in Gefahr war, entdeckt zu werden. Wenn also zwar Geschichte immer wieder studiert wird, wenn auch Staatsorgane, übrigens sehr spät, erst ab den 80er, 90er Jahre, anfangen, Gedenktage zu organisieren, dann ist das nicht das, was wir Erinnerungskultur bezeichnen. Und wenn es diesen Boden nicht gibt, also Millionen Menschen in ihrer Familie darüber geredet haben, dann entsteht eben nicht dieses kommunikative Erinnern, diese Erinnerungskultur, wie wir sie eigentlich bräuchten. Auf Deutsch gesagt, es ist leider immer noch ein schwarzes Loch. Und wir wissen aus allen wissenschaftlichen Umfragen, dass 40% der jungen Leute nicht mehr wissen, was Auschwitz ist. Wenn du aber nicht weißt, was Auschwitz ist, wie willst du dann einordnen, reflektieren und erinnern? Die zweite Legende ist, dass man immer sagt, es gab wenige Überlebende, wenige Zeitzeugen. Es ist richtig und wichtig, dass man mit den Opfern gesprochen hat, dass man die Tragödien dieser Familien sich angehört hat. Aber ich erinnere mich, dass mich immer auch so Schuldirektorinnen angerufen haben und gesagt haben, wir würden gerne mit unseren Schülerinnen was machen. Es gibt so wenig Zeitzeugen, könnten Sie nicht jemanden schicken? Sie haben Frau Simonson angesprochen. Irgendwann war ich, glaube ich, sehr schlecht gelaunt und habe gesagt, es gibt Millionen Zeitzeugen, fragen Sie doch bitte Ihren Vater oder Großvater. Auch hier gibt es ein Missverständnis. Unsere Erinnerungskultur ist orientiert völlig zu Recht den Opfern ein Gesicht zu geben, einen Namen zu geben, eine Stimme zu geben. Aber um zu verstehen, wie ist es möglich gewesen, dass in einem Land ein solches Vernichtungspotenzial bei Millionen stillen und lauteren Mittätern überhaupt möglich wurde, muss ich die Täterinnen eigentlich gefragt haben. Und da sind sie wieder beim Vater oder beim Großvater oder der Großmutter. Und deswegen haben wir, wenn jetzt auch noch die letzten Überlebenden sterben werden, überall solche leere Löcher und tun noch so, als ob das alles gefüllt sei mit Substanz, mit Reflexion und Nachdenken. Diese weitere Legende erschöpft noch mehr den Wunsch, die Notwendigkeit, sich zu erinnern. Weil erinnern bedeutet nichts anderes, als zu lernen, was sind die Anfänge der Gewalt? Wie entsteht sowas? Und das ist ein Thema, das ist so aktuell wie schon lange nicht mehr auch in unserem Land. Wir haben überall diese Gewalt aus Menschenhass. Wir haben eine Partei des Menschenhasses. Ich kann es nicht mehr hören, wenn führende Politiker dann von während den Anfängen sprechen. Wir sind mittendrin.
Das heißt aber, die Erinnerung wurde tatsächlich über Generationen sozusagen abgeladen auf den Schultern der Zeitzeugen, der Opfer.
So kann man es sagen. Und wenn ich jetzt meine eigene Familie nehme, meine Eltern konnten auch nicht sehr viel erzählen, aber bei uns zu Hause musste man fühlen, ob man wollte oder nicht. Die Trauer war da, die Traurigkeit war da, der Schmerz war da. Und als Kind von Holocaust-Überlebenden lebtest du nicht in einem, in Anführungsstrichen, normalen Leben. Du lebtest in der Erinnerungsemotion dessen, was an Zerrissenheit, Vernichtung, Blutbad und das Überleben der wenigen dann in der Familie weitergelebt wurde. Und ich erinnere mich bei vielen Debatten, wenn es dann auch zu Konflikten in der Gesellschaft kam, hat eine enge Freundin zu nichtjüdischen Freunden gesagt, ihr redet immer von Argumenten, ich rede von Gefühlen. Und ich glaube an diesem Satz, man braucht übrigens beides, ist es trotzdem richtig, dass Empathie, Mitleiden, auch verstehen, warum ein Mensch solche Verbrechen zulässt, warum er wegschaut, warum er seinen Rassismus in sich trägt. Rassismus ist eine emotionale und keine kognitive Fähigkeit oder Unfähigkeit, das Leben zu leben. Wir müssen über Gefühle genauso reden wie über Wissen. Wissen ist wenig da und Gefühle, wo bitte?
Neben diesen familiären, emotionalen Erinnerungen, die Sie im Buch auch beschreiben, hatten Sie da auch das Gefühl, in gewisser Weise auch zuständig zu sein für so eine Art von Erinnerungsarbeit in Deutschland für eine deutsche Gesellschaft?
Ich kam nach Deutschland aus Paris mitten in der Zeit, wo dicke Mauern gebaut wurden mit weißer Tapete. Wirtschaftswunder, alles war clean, alle waren irgendwie in dieser Zeit nicht in Deutschland gewesen und wenn, dann waren sie irgendwie auch Opfer oder sie haben irgendeinem Juden im Keller versteckt. Ich habe mich immer gefragt, wieso so viele Juden ermordet wurden, wenn so viele Keller voll mit Überlebenden hätten sein sollen. Also die Legendenbildung war eine Katastrophe und ich erinnere mich, dass bei mir in der Schule, allein wenn ich da ankam und sagte, ich bin jüdisch und meine Eltern sind Shoah-Überlebende, eine zwischen Hilflosigkeit und Abwehr stattfand. Und ich erlebte in dieser Zeit Lehrer, Lehrerinnen, Polizisten, Verwaltungsbeamte, eigentlich überall Menschen, von denen ich annehmen musste, sie hätten den kleinen Michel ein paar Jahrzehnte vorher der Gestapo übergeben. Und ich erlebte aber auch den aktiven Judenhass, auch in den 60er Jahren. Ich meine, der Antisemitismus hört nicht am 8. Mai 1945 auf. Und eins will ich noch dazu sagen, der Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung. Aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung. Und darum werden wir hier in diesem Land über Antisemitismus immer anders reden müssen. Und wenn meine Eltern dann beleidigt wurden, noch einmal gedemütigt wurden und gekränkt wurden, gab es irgendwann mal den Moment, wo ich 14, 15, 16 war, wo ich das Gefühl hatte, ich muss für sie reden. Ich muss sie beschützen. Ich muss ihnen die Würde zurückgeben, die sie sich nicht mehr in der Auseinandersetzung haben geben können. Und so fängt eigentlich das biografisch an. Das wächst dann, weil die Überlebenden der Shoah, das waren die Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft, viele Juden aus Polen. Dann habe ich mich eben engagiert, auch für die Gemeinde. Ich wurde aber auch Schulsprecher. Ich wollte, dass der Mikrokosmos in einem Makrokosmos wächst, wo beide zusammen sich bemühen, eine andere Gesellschaft zu sein. Und ja, ich habe mich mein ganzes Leben lang darum bemüht, dass diese Makrogesellschaft, ich will es mal ganz banal sagen, einfach menschlich ist. Einfach akzeptiert und respektiert, dass die Menschenrechte das größte Geschenk für uns alle sind, dass autoritäre Strukturen, dass autoritäre Gedankengänge am Ende alle betreffen. Und Rassismus ist nichts anderes, als dem Menschen sein Menschsein abzusprechen. Wenn man damit beginnt, landet man nicht nur bei den typischen und bekannten Minderheiten. Der Hass hat viel Hunger. Man landet dann bei allen Menschen in dem Land, in dem das möglich ist. Und ich bin so unglaublich nach wie vor begeistert und voller strahlenden Augen, wenn ich Menschenrechte höre. Hannah Arendt hat mal gesagt, das ist das Recht, Rechte zu haben. Rechte haben zu können und zu verhandeln, das sind Bürgerrechte. Aber Menschenrechte sind eben nicht verhandelbar. Menschenrechte sind ein A priori des Menschen. Und das Recht, Rechte zu haben, nimmt jedem das Recht, mir meine Rechte abzusprechen oder sie mit mir zu besprechen. Ich bin ein Mensch, so wie Sie. Das ist sehr einfach, wenn man es erklärt. Und wir wissen, wie kompliziert, weil wir alle auch aus Vorurteilen leben und bestehen, ich übrigens auch. Aber sie sind überwindbar. Davon bin ich überzeugt.
Sie hatten die schwarzen Löcher angesprochen, die Erinnerungsarbeit auch schon zur Zeit der Generation der Zeitzeugen existiert haben, die jetzt mit dem Verschwinden der Zeitzeugen sicher nicht kleiner werden. Wie können wir die füllen? Wie können wir sie besser füllen?
Ja, ich will nochmal zurückkommen auf Gefühle. Ich bin ein sehr trauriger Mensch. Ich bin nicht in der Lage, Urvertrauen zu entwickeln. Ich bin aufgewachsen auf einem Friedhof und wie ich im Buch schreibe, meine Eltern waren die Friedhofswärter und ich war ihr jüngster Lehrling. Ich bin jetzt 66 und würde das genauso beschreiben. Also neben all den Büchern oder Wissen, es gibt ein tiefes Spüren von der Unzuverlässigkeit, die wir Menschen auch sind. Und ich glaube, dass dieses Grundgefühl und das eigene Schützenwollen davor es erst möglich macht, sich auf den Weg zu machen. Glaube doch keiner, er würde nicht gemeint sein, wenn Hass in der Gesellschaft ist. Und vielleicht ist es jetzt erst möglich, über eine Erinnerungskultur in unseren Generationen einen Weg zu suchen und zu finden, weil die Verdränger, die Verleugner, die Lügner, die Selbstbetrüger, die Familienbetrüger, die irgendwelchen Geschichten zu Hause erzählt haben. Und man sich fragt, in einer Stadt wie Frankfurt, Berlin oder München, wo 10% der Bevölkerung jüdisch war, wieso hast du das Bild, wieso hast du dieses Geschäft eigentlich? Und alle erzählen von Generation zu Generation irgendwelche Lügengeschichten. Vielleicht ist es jetzt erst möglich, wo diese persönliche Abwehr zurückfällt und wo auch in unserem Staat, in unserer Gesellschaft die Menschen, die ja auch schon bis 45 an der Macht waren, seit 20 Jahren nicht mehr an der Macht sind und deren Kinder bald auch nicht mehr an der Macht sind, dass wir auch in einer so multiplen Gesellschaft, in der wir uns befinden, eine Erinnerungskultur so aufbauen, dass wir sagen, wir schauen uns die Shoah an und wir wollen daraus lernen, weil wir für heute daraus etwas lernen können, wann wir wie was besser erkennen und wann wir warum auf jeden Fall Stopp sagen, auch uns selbst übrigens und auch den anderen. Bin ich hoffnungsvoll? Ich bin sehr skeptisch, optimistisch, aber meine Eltern haben die Shoah überlebt. Wie kann man dann kein Optimist bleiben?
Der Publizist Michael Friedmann in SWR2 am Morgen. In seinem aktuellen Buch Fremd hat er seine Lebenserinnerungen als Kind von Holocaust-Überlebenden aufgeschrieben. Über Erinnerungen, über Zeitzeugenschaft haben wir gesprochen. Herr Friedmann, danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.